ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Simrit Gülbay-Peischert ist zu Gast. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie sind Juraprofessorin. Es wird allerdings jetzt heute nicht um Rechtsfragen gehen. Vielmehr machen Sie sich Sorgen um die Zukunft unseres Landes, haben so die Generation Z, wie sie dann heißt, im Blick. Dass wir nämlich immer ungebildeter sind, fasse ich jetzt mal so zusammen. Sie dürfen mir gleich gerne widersprechen. Wie stehen Sie grundsätzlich zu dieser Generation Z? Das sind die Jahrgänge 1995 bis 2010.
Also ich habe die ja auch noch gar nicht so furchtbar lange an der Hochschule.
Ja.
Also die sind ja tatsächlich noch ein bisschen jung. Und tatsächlich kann ich auch mit diesem klassischen Generationsbegriff immer sehr wenig anfangen, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass die Menschheit sich alle 15 Jahre wirklich so dramatisch ändert, dass immer jeder einen neuen Charakterzug bekommt. Meine Beobachtungen sind auch nicht aus den letzten 15 Jahren. Also ich fange nicht viel mit der Generation Z an, sondern meine Beobachtungen gehen auf die letzten 20, 25 Jahre zurück. Deshalb habe ich sie zusammengefasst in meinem Buch.
Der Fokus, der bezeichnete unseren heutigen SWR1-Leutegast Simrit Gülbay-Peischert mal als deutsche Vorzeigefrau und Sie haben sich selbst als mediterrane Preußin genannt. Das ist alles schon, muss ich auch zugeben, ein paar Jährchen her. Eine Kurzbeschreibung Ihrer eigenen Person würde heute wie ausfallen? Oder bleiben Sie bei den Begriffen?
Weiterhin mediterrane Preußin. Vielleicht heute etwas mehr mediterraner als weniger preußisch, aber immer noch so, ja.
Sie sind in Ankara geboren, als Zweijährige nach Deutschland gekommen. Wenn ich Ihren Werdegang nur mal so kurz abreiße, Abitur als Jahrgangsbeste, Studium der Wirtschafts- und Rechtswissenschaften, Doktorin mit 25, mit 28 dann die jüngste Juraprofessorin, die einen Lehrstuhl erhalten hat. Ich habe mal im Netz, ohne es Ihnen vorzuwerfen, den Begriff Streberin mir rausgesucht. Da steht eine Person, die ambitioniert ist, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Würden Sie sich selbst eine Streberin nennen?
Meine Töchter nennen mich sogar so. Also es ist völlig in Ordnung.
Aber das macht schon deutlich, Sie hatten sich Ihre Ziele gesetzt und die ziemlich konsequent und schnell verfolgt und erreicht.
Also ich hatte damals den großen Vorteil, dass mein ja auch jetziger bester Freund damals schon mein Freund und bester Mensch war und der war 5 Jahre älter und der hatte so eine Zielgerichtetheit und Ehrgeizigkeit, die ich mir einfach übernommen habe. Und wenn man sein Studium strukturiert anpackt, dann weiß man, dass in Jura das Bestehen immer möglich ist, wenn man rechtzeitig anfängt zu lernen.
Mhm.
Durchfallquoten von 30, 40, 50% muss keiner erleben. Deshalb war mir klar, wenn ich Juristin werden will, muss ich rechtzeitig anfangen zu lernen. Und dann kann ich eben auch schon nach einem Jahr Studium und nach anderthalb Jahren im Studium anfangen zu lernen. Und ich war nach 4 Semestern, glaube ich, ich will nicht lügen, 4 oder 5 Semester war ich scheinfrei. Da hatte ich also quasi alles, was man an Schein erschlagen muss, gemacht an der Uni. Und habe dann im Grunde genommen 1,5 Jahre souverän von mir hergelernt und bin dann also nach 7 Semestern ins Staatsexamen gegangen. Und damit war ich natürlich weit unter dem Schnitt, aber ich konnte auf die Art und Weise eben sehr ruhig und entspannt reingehen, weil ich wusste, dass ich keine Zeit verliere.
Welche Bedeutung hatte Bildung vor allen Dingen in Ihren jungen Jahren, in Ihrer Jugend?
Für mich ist Bildung auch heute noch das demokratischste und sozialste Mittel für den Aufstieg, den man haben kann. Und in einem Land wie Deutschland ist das eben auch möglich. Natürlich sind die Zahlen der sozialen Mobilität runtergegangen. Also die Frage, wie viele Menschen schaffen es sozusagen über die Bildung in ein besseres Leben. Trotzdem glaube ich an Deutschland und ich glaube an unser Bildungssystem. Und ich weiß, dass es möglich ist, weil ich es auch ganz, ganz häufig sehe. Und ich habe es nicht nur an mir selber gesehen, weil meine Geschichte ist ja nun schon über 30 Jahre her. Aber ich sehe es auch an ganz vielen jungen Menschen, mit denen ich heute zusammenarbeite, dass Bildung ein demokratischer und sozialer Schlüssel ist, mit dem wir wirklich was erreichen können.
Ich habe von Ihnen auch ein Zitat gefunden. Sie sagen, Ihre Eltern hatten eine tiefe Sehnsucht nach Bildung, die sie sich so wahrscheinlich dann eben nicht erfüllen konnten oder geben konnten. Ist das dann sozusagen der Schlüssel für Ihre schnelle und sehr gute Ausbildung?
Also zu der Zeit, wo ich angefangen habe zu studieren, hatte ich ja mit meinen Eltern gebrochen, weil in der Zeit ich nicht ihren Rollen und Moralvorstellungen entsprechen konnte. Und das hat uns beiden auf beiden Seiten nicht gut getan. Nichtsdestotrotz ist das, was meine Eltern mir beigebracht haben, dass Bildung etwas Wertvolles und etwas Gutes und etwas Wichtiges ist, wenn man sie bekommt, dass man sie mit beiden Händen festhält und dass man Bildung genießt, als geistige Herausforderung. Das habe ich tatsächlich von Ihnen bekommen, ja.
Sie lehren an der Hochschule Anhalt in Bernburg.
Ja, die tollste Hochschule der Stadt, des Landes übrigens.
Das ist jetzt Ihre Meinung. Ich kann das so auf die Schnelle nicht überprüfen. Ich glaube Ihnen da einfach mal für den Moment. Aber auch, Sie lehren auch, um ein klischeebrechendes Frauenbild zu vermitteln.
Also, als ich damals die Professur an der Hochschule Anhalt bekommen habe, die über 3 Standorte verteilt ist, Köthen, Dessau, Bernburg, war mir jegliches Klischee oder nicht Klischee egal. Ich war dankbar um die Chance. Und die Hochschule hat sich da auch weit vorgewagt. Also eine 28-Jährige zur Professorin zu machen, da braucht es schon wirklich ordentlich Zivilcourage. Von daher werde ich meinem damaligen Präsidenten und meinem Dekan für immer dankbar sein, dass sie damals gesagt haben, hey, wir probieren es einfach mal. Sie scheint irgendwie, für diesen Job zu brennen. Und das habe ich auch, weil ich ja schon viel früher angefangen habe, in der Lehre zu arbeiten. Ich bin mit dem ersten Staatsexamen an die Hochschule in Berlin gekommen und die haben mir Vorlesungen angeboten, was eigentlich ganz untypisch war, weil normalerweise gibt man das den Leuten erst nach 2 Staatsexamen. In meinem ersten Kurs saßen 45 Leute und ich war die Jüngste. Ja, und habe dann also mit 45 Leuten am Dienstagabend von 18 bis 21:15 Uhr Vorlesungen gemacht. Und habe mich mit diesen Studenten, ich hatte eigentlich gar nichts mit ihnen gemein. Und trotzdem war diese Vorlesung so wichtig und so gut für mich, weil ich gemerkt habe, ich kann da was erreichen. Ich kann Menschen erreichen. Ich kann sie 45, 90, 180 Minuten auf eine Reise mitnehmen. Ich kann sie gedanklich ausweiten. Ich kann sie herausfordern. Und das macht mir bis heute so viel Spaß. Das ist bis heute das Faszinierende an Vorlesungen.
SWR1 Leute, Gast Sümrüt Gülbay-Peischert ist Professorin für Wirtschaftsrecht und gerne in der Lehre, sagen Sie, und nicht in der Forschung. Dass Sie also gerne vor Studierenden stehen, warum ist das so?
Also erstens ist es natürlich so, dass dieser Job eine ungeheure Privilegierung ist. Ich kann mich entscheiden. Ne? Ich kann, wir haben ganz tolle forschende Kollegen, die auch für viel Drittmittel sorgen und uns auch wirtschaftlich potent dastehen lassen als Hochschule Anhalt. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Kollegen, die wahnsinnig gerne mit Studenten arbeiten. Und warum mache ich das so gerne? Weil keine Vorlesung wie die andere ist. Egal, was ich mir in mein Skript hineingeschrieben habe oder welches Tafelbild ich mir überlegt habe. Wir kommen ins Gespräch, ich fange an zu schreiben, ich drehe mich um, es kommt eine Bemerkung, wir denken über Folgendes nach und auf einmal sind wir in einer Materie drin? Ich sag so, sag mal, wie sind wir denn hier hingekommen, Leute? Was haben wir denn gerade besprochen? Und dann muss ich den Dreh wieder zurückfinden. Und eine Vorlesung ist ein Organismus, ein lebendiger Organismus, den man wertschätzen kann und mit dem man arbeiten kann. Und ich kenne wenig Kollegen, die tatsächlich das Klischee des Professors erfüllen und auch vorlesen. Sondern die meisten von uns arbeiten mit unseren Studenten und
das heißt,
reden.
Es steht keiner mehr da vorne und hält einen Vortrag und alle hören zu, sondern es hat mit Aktion und Reaktion zu tun.
Exakt. Wir sind Entertainer im Kleinen.
Okay, das muss man auch können. Wie sieht denn Ihre tägliche Arbeit dann halt aus? Also das heißt, Sie stehen nur im Hörsaal?
Nein, also so ist es nicht ganz, weil ich ja das große Privileg habe, dass meine Arbeit ja in verschiedene Bereiche aufgeteilt wird. Also ich bin einige Vorlesungen unterwegs, einige mache ich an meiner Hochschule selber. Und dann habe ich aber auch tatsächlich den Job, dass ich für unsere Hochschule als Gleichstellungsbeauftragte arbeite und im Land als Sprecherin der LAKUG, der Landeskonferenz der Gleichstellungsbeauftragten, arbeite. Mhm. Also da habe ich zum Beispiel letzte Woche eine ganz tolle Videokonferenz gemacht und habe dezentrale GBAs, Gleichstellungsbeauftragte, eingeladen, Q&A. Eure tägliche Arbeit, wie geht es euch damit, was wollt ihr, welche rechtlichen Beratung braucht ihr und so weiter und so fort. Und das ist ja das Schöne an meinem Job, dass ich diesen Freiraum haben kann, auch solche inhaltliche Arbeit zu machen. Professoren können so viel arbeiten, wie sie wollen und leider auch so wenig arbeiten, wie sie wollen. Es gibt in beide Bereiche einen gewissen Schutz. Und wenn man sich engagiert, dann engagiert man sich und dann ist die Hochschule dankbar und nimmt das Engagement auf. Und lässt ihnen so viel Freiraum, wie sie wollen, zum Forschen oder zum Lehren. Ich bin so ein bisschen auch dazwischen, weil ich eben sehr viel im Managementbereich arbeite. Ich arbeite gerne mit meinen Kollegen aus der Verwaltung zusammen. Wir arbeiten an einer neuen Berufungsordnung oder wir gucken uns an, wie wir Vergütungsregelungen ändern können und so weiter. Also wenn Sie wollen, können Sie sich als Professor vielfältig einsetzen. Ich finde, das ist ein ungeheuer vielfältiges Berufsbild und ich liebe es.
Und Sie wollen es anscheinend ja auch.
Unbedingt.
Dieses Amt der Gleichstellungsbeauftragten, Das haben Sie jetzt auch nicht erst seit gestern, das machen Sie auch schon über einen ganzen Zeitraum. Mit welchen Problemen kommen Studentinnen und Studenten zu Ihnen?
Also tatsächlich glaube ich, was eben, was ich sehr schön finde, ist, dass es heutzutage eine viel, viel größere Sensibilität gibt, Ungleichbehandlungen zu erkennen und anzugehen und sie auch zu benennen. Ja, ich will so nicht behandelt werden. Ich will nicht, dass diese Witze in der Vorlesung gemacht werden. Ich will nicht, dass über, also wenn ein Kollege, der Fall ist schon eine Weile her, eine junge Türkin als Erdogan-Verwandte bezeichnet hat oder sowas, mhm. ja, wo ich denke so, ey Leute, ich weiß, ist häufig vielleicht nicht ganz so gemeint, aber es funktioniert nicht mehr, solche Witze funktionieren nicht mehr. Und das ist auch gut so. Aber Gleichstellungsarbeit geht in vielerlei Richtungen. Gleichstellungsarbeit geht beispielsweise auch in die Richtung, Arbeitsbedingungen gleich zu machen. Zum Beispiel auch innerhalb der Hochschule Aufstiegsmöglichkeiten für jüngere oder niedrig besoldende Kandidaten, Kolleginnen zu finden. Gleichstellungsarbeit bedeutet auch, dass wir uns Forschungen angucken müssen und schauen müssen, wo können wir Frauen mehr fördern. Also wir haben beispielsweise an der Hochschule Anhalt die Möglichkeit, Promotionen abzunehmen. Und wir schauen schon darauf auf, dass wir so viele Frauen wie möglich auch unter den Promoventen haben.
Ich hatte mir jetzt noch die Frage aufgeschrieben, ob das alles in allem Ihr Traumberuf ist. Aber so, wie Sie jetzt gerade ins Schwärmen gekommen sind, würde ich das einfach streichen. Ist das in Ordnung?
Also das Einzige, was ich sonst machen würde, wäre IOC-Vorsitzender, aber den gibt's nicht.
Ackerdämlich, das ist der Titel des aktuellen Buchs von SWR1-Leutegast Sümrüt Gülbay-Peischert. Untertitel, warum die angebliche Bildungselite unsere Zukunft verspielt. Bleiben wir erstmal bei diesem Titel. Haben Sie den selbst gewählt?
Nein, den hat tatsächlich der Verlag für mich entwickelt.
Und Sie sind damit zufrieden, also dieses Wortspiel ackerdämlich?
Also als ich das Wort das erste Mal gelesen habe, dachte ich so, ich habe damit ein bisschen gefremdelt. Und dann habe ich es aber meinem Mann vorgelegt und gesagt, guck mal, das hat sich der Verlag überlegt, weil das kam gleichzeitig mit dem Buchdeckel. Mhm. Und mein Mann guckte sich an und fing an, schallend zu lachen. Und das ist für mich immer ein guter Indikator. Mein Mann ist so ein echter Instinktmensch. Der sieht sofort, ob jemand was taugt und der weiß auch sofort, ob etwas was funktioniert. Und als er so gelacht hat, habe ich gesagt, okay, das wird was.
Also bleiben wir bei akademisch. Aber gerade der Untertitel, finde ich, warum die angebliche Bildungselite unsere Zukunft verspielt, der ist schon so ein bisschen auf Krawall gebürstet, oder?
Ich will auch schon hinweisen und aufweisen und aufmerksam machen, ja. Also ob ich wirklich auf Krawall gebürstet bin, also ich gehöre durchaus den Leuten, die einem schwierigen Gespräch nicht aus dem Weg gehen. Und dass es einen Shitstorm geben kann und dass ich damit auch leben muss, dass es Menschen geben wird, die mich entweder als Nestbeschmutzer oder Kundenbeschmutzer oder was auch immer bezeichnen wollen, damit kann ich auch leben, solange ich weiß, dass das, was ich erzähle, das ist, was ich erlebt habe. Und solange ich weiß, dass ich das nicht destruktiv mache, sondern konstruktiv mache.
Wir hatten es ja eben schon davon, Sie machen das gar nicht an diesem Begriff Generation Z fest.
Überhaupt nicht.
Den Sie auch gar nicht irgendwie unbedingt im Buch erwähnen. Aber ich habe in der Vorbereitung, jetzt bin ich eine Person, die gleichen Alters, wahrscheinlich ein Tick älter ist als Sie.
Ja, ungefähr gleich, denke ich.
Und habe mit einer jüngeren Person auch darüber gesprochen, die sich da natürlich viel mehr angesprochen fühlt. Und da kommt das Buch dann halt ganz anders an, die Inhalte. Wer soll mit dem Buch angesprochen werden? Wer soll es kaufen? Morgen ist es im Handel.
Ab morgen ist es im Handel, genau. Ja, ich bin aufgeregt. Am besten natürlich ganz viele unterschiedliche Gruppen von Menschen. Ne? Also es ist jetzt weder ein Empörungsbuch, was den alten weißen Mann an die Verkaufstheke bringen soll, noch ist es ein Buch, was Lebenshilfe ausschließlich ist für den jungen Menschen. Sondern ich glaube, für jeden, der sich für Bildung interessiert und der ein bisschen sehen will, wie eine Professorin ihre Arbeit nach so und so vielen Jahren betrachtet und wo sie Fehler und wo sie Vorteile im deutschen Bildungssystem sieht, wer auch Lust an guten Geschichten hat, die ich, also nur, ich habe ihn ja nur einen ganz kleinen Bereich dessen aufgeschrieben. Ich glaube, ich kann damit auch ganze Abende füllen, wenn wir so zusammensitzen bei uns zu Hause und Freunde und ich habe für alle gekocht und wir sitzen und dann erzähle ich mal von der toten Katze und ich erzähle mal von anderen Geschichten, die man so als Professorin erlebt.
Was ist also, mit der toten Katze? Ja gut, das werden Sie jetzt schon ansprechen.
Die tote Katze, die das Argument dafür ist, dass man eine Hausarbeit nicht abgibt.
Ach, das war doch in der Schule immer schon, der Hund hat die Hausaufgaben aufgefressen.
Also diesmal war das so, dass die Katze ist ein Familienmitglied und es ist gestorben und man muss sich jetzt mit seiner Trauer beschäftigen. Und mein Hinweis darauf, dass ein anderer Kommilitone seinen Großvater verloren hat, aber trotzdem seine Hausarbeit abgegeben hat, wurde mir dann beantwortet mit, wenn andere Leute mit ihrer das so einfach abtun können, ich kann das nicht, ich brauche Zeit zum Trauern. Wie gesagt, das können sie dann gerne machen, aber dann geben sie die Hausarbeit im nächsten Semester nicht ab, weil dann ist ihr Prüfungsversuch erloschen. Dann schreiben sie bitte, das war so eine kombinierte Arbeit, dann müssen sie halt alles nochmal neu machen.
Okay, es gibt Kapitel mit Überschriften wie Studieren auf flachem Niveau, es fehlt an vielem und aus schwach erzogenen Kindern werden ungeeignete Studierende.
Exakt.
Das ist, das liest sich so alleine jetzt mit diesen Überschriften so ein bisschen Kritik im Rundumschlag.
Ist es ja nicht. Also der Ausgangspunkt ist meine Dritteltheorie. Ich bin der Ansicht, ein Drittel der Studenten ist dort, wo sie ist, auch hervorragend aufgehoben. Die kommen an die Hochschulen und da konnten die Schulen gute Arbeit leisten. Ja, dann gibt es ein Drittel, wo ich denke, wenn man die abholt, sich ein bisschen zurechtrückt, die ein bisschen begleitet und schiebt, geht's in die richtige Richtung. Und dann gibt es ein Drittel, die sind völlig beratungsresistent. Die sind im Grunde genommen so von sich überzeugt, eigentlich erwarten sie morgen den Job als CEO. Und der Umstand, dass eben auch mal mehr als 5 Stunden Arbeit am Tag dabei sein müssen und dass man sich wirklich den Allerwertesten auch mal aufreißen muss und dass es anstrengend ist zu studieren. Dass Bildung bedeutet, geistige Grenzen zu verschieben und das geht nicht ohne Anstrengung. Ja, und diese ganzen dämlichen Serien, die einem das Gefühl vermitteln, wer arbeitet, geht 2 Stunden Mittagessen, geht ab 17 Uhr Drinks zu sich nehmen und hat zwischendrin so 2 Akten auf dem Tisch, die dann mal so schnell aufgeblättert und zugeblättert werden. So sieht doch nicht unsere Arbeitsrealität aus. Und das ist aber so ein Bild, was sie da mit sich nehmen und dann sind sie ganz erschüttert, wenn man dem mal sagt, du musst für meine Vorlesung 300 Seiten in einem Semester lesen, dann fallen die vom Glauben ab. Und dagegen kämpfe ich im Moment so ein bisschen an. Ich kämpfe gegen eine völlig naive Vorstellung der Arbeitswelt an, wo Studenten meinen, eigentlich ist Arbeiten eher repräsentieren als wirklich malochen.
Das Studium ist Zeit, sich zu beweisen. Das ist ein Satz aus dem Buch von SWR1 Leute-Gast Sümrüt Gülbay-Peischert. Das klingt nach einer Ermahnung an die Studierenden.
Ja, ist es auch.
Weil, was erleben Sie da?
Ich erlebe nicht ausreichend Respekt und ausreichend Demut. Und ich benutze jetzt bewusst mal dieses provokative Wort Demut, weil die Selbstverständlichkeit und das Selbstverständnis der Hochschulausbildung ist für mich ein Problem. Also einerseits ist es natürlich Zeichen eines individuell starken Persönlichkeit, dass ich sage, hey, das steht mir zu. Auf der anderen Seite ist das aber so, das ist ja nicht umsonst. Ja, das ist nicht kostenlos, sondern da arbeiten ganz viele Menschen und zahlen Steuern, damit wir uns sowas leisten können, eine so luxuriöse Ausbildung. Und ich benutze bewusst das Wort luxuriös. Wir haben einen hohen Standard an den deutschen Hochschulen. Wir haben einen zum Teil sehr guten Betreuungsschlüssel. Wir haben gut ausgebaute Räume. Ja, jetzt werden sagen einige, ja, kommen Sie mal an meine Hochschule und schauen Sie sich das mal dort und dort an. Ja, aber wenn ihr in die großen Städte gehen müsst, dann ist das euer Problem. Geht mal an die kleinen Hochschulen draußen, exzellent ausgestattet, total motivierte Dozenten, gute Räume, gute Bedingungen. Ja, also wenn ich möchte, kann ich in Deutschland auf einem hohen Niveau studieren. Ja, und das Ganze kostet Geld und die Leute tun so, als ob man ihnen dankbar sein sollte dafür, dass sie an die Hochschule gehen. Nein, ihr dürft dankbar sein, dass ihr an der Hochschule seid. Denn dafür tun ganz viele Menschen was.
Weil es die Gesellschaft mitfinanziert.
Wir finanzieren es nicht nur mit, wir finanzieren es überhaupt. Ja, und das sind Leute, die arbeiten gehen und Steuern zahlen.
Das Schreiben dieses Buches, hat Ihnen das selber auch ja, so Luft verschafft, weil sich da über die Jahre was angestaut hat bei Ihnen?
Das ist, das mag bei mir den Eindruck manchmal haben, dass ich an
Sie
der
sind
Stelle
so impulsiv so, ne?
Ja,
also,
aber
das ist auch, das meine ich auch nicht negativ, aber man merkt ja so, dass Sie halt für dieses Thema brennen und dass Ihnen da ein bisschen was auf der Seele liegt, was Sie dann in dieses Buch gepackt haben, frag ich mich.
Mich ärgert das, wenn ich in einer Vorlesung sitze, Montagmorgen um 8 Uhr und ich kann die Uhr danach stellen, das ist in großen Städten auch wieder ein bisschen anders als in kleinen Städten und an kleinen Hochschulen. Wenn etwa 40% der Studenten nicht um 8 Uhr pünktlich ist, sondern quasi bis 8.45 Uhr die Tür aufgeht und die Studenten reinkommen, wo wo ich denke, zum Geier nochmal, dann stell dir den Wecker. Weil Pünktlichkeit hat auch was mit Höflichkeit zu tun. Und ich bin diejenige, und dann gucke ich die Leute an, dann sage ich, vielen Dank dafür, dass sie mich jetzt unterbrochen haben. Und ich sehe am Gesicht des Kommilitonen, dem ist überhaupt nicht klar, was ich meine. Ja, dem ist überhaupt nicht klar, was ich meine. Und es ist jetzt egal, ob es Montagmorgen um 8 Uhr ist oder Freitag um 12 Uhr oder Freitag um 16 Uhr. Also ich glaube, ich habe es noch nie geschafft, dass in einem Jahrgang mal wirklich durchgehend pünktlich ist. Das sind sie nicht. Und da kann ich nur sagen, warum zum Geier nicht? Pünktlichkeit ist eine Arbeitsbedingung. Und das sind so Sachen, da geht es mir an die Hutschnur, weil ich denke, das ist ein Zeichen dafür, dass du diesen Job nicht wertschätzt. Ja, natürlich. Jeder sagt, ich hatte das Problem Auto, ich hatte das Problem U-Bahn.
Oder die Katze.
Oder die Katze.
Sie haben halt auch so Sätze in Ihrem Buch, kaum ein Satz ohne Rechtschreibfehler, aber am liebsten morgen schon einen gut bezahlten Job in der freien Wirtschaft oder zu jedem Thema eine Meinung, aber Kritik an sich selbst als Majestätsbeleidigung zu verstehen. Was haben Sie, jetzt kommt das Buch morgen erst raus, aber diese Sätze sind ja sozusagen schon im Umlauf. Was haben Sie für Reaktionen bekommen?
Also es ist ja so, die Kritik, die ich hier äußere, ist ja nicht so, dass ich, wenn Sie meine Studenten fragen würden, würden Sie sagen, ja, das ist Frau Göbel-Paschert, so redet die immer. Das ist ja jetzt keine Sache, die ich mir aufgehoben habe im kleinen Kämmerchen und dann reingeschrieben habe in mein Buch, so nach dem Motto, liebes Tagebuch, heute war es wieder ganz besonders schlimm. Sondern das sind ja Gespräche, die ich mit den Studenten das ganze Semester überführe, wo ich immer wieder sage, Leute, nehmt die Gelegenheit wahr. Hakt das hier nicht auf dem dünnen Brett ab, sondern versucht doch mal zu verstehen, dass ihr langfristig lernen müsst. Lasst das mit der Lernbulimie. Ja, begreift doch endlich Lernen als nachhaltig. Ja, ihr seid doch alle Öko. Dann begreift auch Lernen als ökologisches Prinzip. Und deshalb ist es also nicht, und ich sehe an der Reaktion an der Studierenden, dass da durchaus, man fühlt sich angemacht, ist das dein, also man fühlt sich angegangen und das mag man nicht. Und wo ich es besonders erlebe, ist in meinem Instagram-Account. Ich mache das seit ein paar Monaten, dass ich zu den Themen des Studierens auf meinem Instagram-Account schreibe und Videos aufnehme und es ist in der Anonymität der Social Media ist das schon manchmal wirklich lustig, was die Leute dann zurückschreiben. Da schrieb einer zurück, dann lassen Sie doch die Studenten in Ruhe. Dann ist es halt so. Die wollen dann halt vielleicht nur flach studieren. Nein, das ist nicht meine Aufgabe, die Studenten in Ruhe zu lassen und ihnen ein flaches Niveau zuzusprechen. Ich bin dafür da, die Leute rauszukitzeln und zu sagen, tu was, bearbeite dein Gehirn, werd besser.
Das Lernen verlernt oder nie gelernt, das behauptet deswegen Leutegeist Sümrüt Gülbay-Peischert über die Generation Z. Ich weiß, diesen Begriff, wieso habe ich den eigentlich schon wieder erwähnt, den wollten wir gar nicht so in den Fokus stellen. Das sind Erfahrungen, die Sie über Jahrzehnte in Ihrer Funktion als Hochschullehrerin gesammelt haben. Die Ignoranz und Lethargie dieser Studierenden empfinden Sie als geradezu unanständig. Damit klopfen Sie ordentlich auf die Pauke, sage ich mal. Können wir eine Bestandsaufnahme vielleicht mal machen? So diese jungen Jahrgänge, dann umschiffe ich den Begriff der Generation Z. Was machen die gut oder was machen die schlecht?
Also, wenn ich jetzt mal tatsächlich auf das Drittel der Studenten zu sprechen komme, von denen ich die gesamte Zeit über jetzt hier berichte. Also nicht das.
Das sind gut, die nicht geeignet sind eigentlich für den Besuch einer Hochschule.
So sehe ich das ehrlich gesagt, ja. Dann sind das halt Studenten, die im Grunde genommen das gesamte Semester über sich sehr entspannt mit der Vorlesung beschäftigen, nehme ich eigentlich gar nicht. Meistens eher so die Studenten, die von Woche zu Woche kommen oder auch nicht kommen, je nachdem, ob es der Kalender hergibt oder nicht hergibt. Und wenn ich dann am Anfang der Vorlesung eine Wiederholung mache und sage, können Sie dazu was sagen, Herr Kommilitone, Frau Kommilitonin, haben wir da aus der letzten Woche noch ein Beispiel vielleicht parat? Nee, sage ich. Nein, weil sie nicht sagen können. Nein, weil sie nicht sprechen können. Oder nein, weil sie nicht vorbereitet sind. So, nein. Und dann sind das eben auch tatsächlich die Studenten, die das ganze Semester über einfach meinen, das Material, was man ihnen online hochlädt. Und wir haben ja mittlerweile einen sehr luxuriösen Zustand. Die Studenten müssen sich ihre Materialien nicht in der Bibliothek zusammenkopieren. Sondern wir haben Lernplattformen, wo alle Dozenten sich die Mühe machen, Lernstoff von Semester, von Woche zu Woche einzupflegen Und man muss es eigentlich nur noch runterholen, runterladen und sich das da durchlesen. Das ist natürlich, also bei mir sind es etwa 15 bis 20 Seiten pro Woche, pro Fach. Es ist natürlich, bei 15 Wochen kommen Sie dann mal vielleicht, oh graus, auf 2 bis 250 Seiten, die Sie für eine Vorlesung lesen müssen. Aber es sind ja auch 15 Wochen. Mhm. Problematisch wird es nur, wenn ich 6 Fächer am Ende des Semesters habe, wo ich in die Prüfung will und wo ich das ganze Semester über nichts gemacht habe. Und dann also unmittelbar vor Beginn der Prüfungen in diese Lernbulimie verfalle, wo ich mir alles nur noch in reinprügle, versuche alles so schnell wie möglich in der Klausur unterzubekommen und es danach auch wieder vergessen habe. Diese Studenten starten jedes Semester bei Null. Es ist ein völlig ineffizientes Arbeiten. Und diese Nachhaltigkeit, die Lernen bedeuten kann, dass ich nämlich Stück für Stück für Stück mich auf etwas aufbaue, worauf ich dann zurückgreifen kann, ja, dieses nachhaltige Lernen, haben die nicht drauf.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, ob die Studierenden kommen oder nicht, so wie es der Kalender zulässt. Viele arbeiten ja aber halt auch noch nebenbei, um sich das zu finanzieren. Oder ist das zu einfach gedacht?
Also, das ist natürlich das Hauptargument, mit dem ich mich auch immer auseinandersetze. Ich habe immer gearbeitet neben dem Studium. Ich glaube, damals ganz am Anfang hatte ich 400 Mark BAföG und dann hatte ich aber irgendwann auch gar kein BAföG mehr und meine Eltern haben mich nicht unterstützt. Und ich habe mich immer selbst finanziert. Und natürlich kann ich eben, während ich arbeite, nicht studieren. Aber da muss ich mir meine Arbeit anders legen. Und es ist ja nicht so, dass das Studium außerhalb der Kernzeiten stattfindet. Und Studenten werden ja gerne bei der Arbeit außerhalb der Kernzeiten gebucht. Am Wochenende, abends, frühmorgens. Das heißt, ich kann vielleicht nicht 6 Vorlesungen im Semester machen. Aber ich kann durchaus 4 oder 5 Module im Semester bewältigen, auch wenn ich arbeite. Da muss ich halt mehr am Wochenende arbeiten. Da muss ich halt abends arbeiten. Da schrieb mir meine Studentin, na, bei Ihnen hört sich das so an, dass ich 15 Wochen lang Vorlesungen mache, abends und am Wochenende arbeite und dann mich in der vorlesungsfreien Zeit mit Hausarbeiten und Lernen beschäftige. Das kann doch kein Mensch durchhalten. Habe ich jetzt zurückgeschrieben, doch, Sie, und zwar während des Studiums, 3 bis 4 Jahre. Genau dafür ist das Studium ja gedacht, dass sie genau diese Arbeitsleistung bringen. Wer hat denn irgendwann das Gerücht in die Welt gesetzt, dass mit der Immatrikulation auch der Abschluss da sein muss?
Sie haben Ihre eigene Geschichte gerade ja nochmal mit eingebracht und Sie werden wahrscheinlich ja häufig Gespräche führen, wie man das Studium auch vielleicht plant. Ist es da so, dass die fehlende Erfahrung bei den Studierenden oder das wenige Talent, was wenn es darum geht, sich sozusagen einen Plan zurechtzulegen?
Also die fehlende Erfahrung kann ich einem Erstsemester ja gar nicht vorwerfen. Der soll ja lernen. Mein Problem ist die Beratungsresistenz, die ich da zum Teil manchmal empfinde. Also wenn man denen sagt, pass auf, versuch dir nach Möglichkeiten 5 bis 6 Module zu suchen. Meistens haben sie einen modularen, also einen vorgegebenen Stundenplan. Meistens wird ihnen das alles wirklich auch schon häppchenweise vorgegeben, welche Vorlesungen sie in welchem Semester besuchen müssen und so weiter und so fort. Und dann fang nicht an, Vorlesungen zu schieben, fang bitte nicht an, Prüfungen zu schieben, geh regelmäßig in die Vorlesungen. Ich kann den Leuten das natürlich alles nochmal sagen, ja, aber ich werfe denen nicht vor, dass sie nicht studieren können, sondern ich werfe ihnen vor, dass sie nicht lernen zu studieren, dass sie nicht Ratschläge annehmen und dass sie vor allen Dingen sich vehement wehren gegen die Vorstellung, dass Studieren was mit Arbeiten zu tun hat, dass das sau anstrengend sein kann. Und das ist ein Drittel der Studierenden. Die sind der Ansicht, wenn sie genug Follower haben, wenn sie in der richtigen Peergroup sitzen, wenn sie die richtige Kleidergröße oder die richtige Frisur haben, müsste eigentlich der Abschluss kommen. Und so ist es aber nicht.
Die Bildungsmisere ist unser Thema und Sie haben es ja eben auch schon deutlich gemacht, es studieren zu viele Menschen und zu viele Unqualifizierte. Lässt sich das so zusammenfassen?
Ja. Ohne damit politisch eine Aussage zu treffen, sondern tatsächlich nur aus, ich verstehe, was in den 60er und 70er Jahren versucht wurde zu erreichen und das, was versucht wurde zu erreichen, war auch wichtig. Nämlich eine gehobene Ausbildung für die breite Masse zur Verfügung zu stellen. Also akademische Ausbildung nicht von der finanziellen Ausstattung der Familie abhängig zu machen. Mhm. Die politische Idee dahinter ist gut und wichtig und heute noch genauso wichtig wie damals. Trotzdem steht vor dieser politischen Idee die Eignung. ist jemand fürs Studieren geeignet? Und an der Stelle glaube ich, dass die Hochschulzugangsberechtigung in ihren vielen Facetten, wie wir sie mittlerweile haben, weil wir haben neben dem traditionellen Abitur unendlich viele andere Möglichkeiten, an die Hochschule zu kommen, dass wir damit manchen Menschen keinen Gefallen tun, indem wir ihnen die Aussage geben, du bist berechtigt, an die Hochschule zu gehen. Damit treffe ich überhaupt keine Aussage über die Persönlichkeit des Menschen. Ich treffe nur eine Aussage darüber, dass ich denke, vielleicht wäre eine Ausbildung der bessere Weg. Und ich in allen Ehren, weil wir alle wissen, wie wichtig Ausbildungsberufe heutzutage in unserer Wirtschaft sind.
In Ihrem Buch haben Sie auch den Wunsch oder die Forderung eines verpflichtenden Orientierungsstudiums erwähnt.
Ja, eins meiner Lieblingsprojekte.
Bitte, ja, was steckt dahinter?
Also ich glaube tatsächlich, dass die Wahl des Studiums zum Teil ja von absurden Zufällen zusammenhängt. Wie bin ich aufgewachsen? Wer hat mir imponiert? Welche Fernsehserie habe ich gerne gesehen?
Okay.
Und ich glaube, dass wenn man Studenten ein breites Potpourri an Modulen aus verschiedenen Bereichen anbieten würde, würden die zum Teil auf Fächer kommen, die sie vorher gar nicht im Auge hatten. Und wo sie sagen würden, oh Mensch, das macht mir ja Spaß, das gefällt mir, da habe ich Neugier, da will ich Zeit investieren. Warum? Das könnte man ja jetzt machen, indem man verschiedene Sachen nacheinander studiert, kostet nur Zeit.
Aha.
Wenn ich aber ein verbindliches Orientierungsstudium mache und sage, dieses Semester oder diese zwei Semester rechne ich dir auf deine sonstigen Leistungen an, du verlierst also kein Jahr, sondern du hast nur ein Jahr Orientierung und daran knüpfen sich andere Fächer an und da machst du einen klaren Berufsabschluss, dann glaube ich, würden wir viel mehr Leute dazu bekommen, sich auch mit Studienfächern zu beschäftigen, die sie vorher gar nicht gesehen haben. Also wir bieten zum Beispiel bei uns am Standort Bernburg so etwas an wie Ökotrophologie, Naturschutz. Wir bieten aber zum Beispiel auch Immobilienwirtschaft oder Immobilienbewertung als Studiengänge. Wirtschaftsrecht, das sind so Sachen, auf die komme ich ja nicht sofort.
Mhm.
Ja, die klassischen Vorstellungen sind Architektur, Medizin, Jura.
Jura. Mhm.
Genau. Aber es gibt so ein breites Angebot an Studiengängen, die auch gute Einstiegschancen in der Wirtschaft bedeuten. Und da würde ein verbindliches Orientierungssemester oder ein Orientierungsjahr vielen jungen Menschen helfen, genau das zu finden. Orientierung.
Und das könnte eine Studienberatung vorher nicht abdecken?
Nein,
also weil
das können sie nicht abdecken. Weil sie erst durch die Vorlesungen ja selber das Interesse daran feststellen. Also warum hat man mir geraten, Jura zu studieren? Ich habe gesagt, ich interessiere mich für Politik, lese gerne und kann kein Mathe. Also ich meine, es war ja eher Zufall, dass es tatsächlich auch mich fasziniert hat. Und dass ich das Rechtssystem bis heute eins der besten gesellschaftlichen Systeme der Welt erachte, das wir hier in Deutschland haben. Aber das war purer Zufall, dass das bei mir funktioniert hat. Und ich mochte die Politologen nicht am Standort. Und deshalb war für mich klar, ich kann nicht Politologie studieren. Also habe ich Jura studiert.
Bevor es an die Hochschulen geht, durchlaufen aber ja alle auch die unterschiedlichsten Schulen. Was müsste denn da Ihrer Meinung nach da schon getan werden?
Also ich weiß, dass ich mir jetzt damit vielleicht das eine oder andere seltsamen Blick da einholen werde.
Geht aber im Radio, ist es.
Ich kann damit leben. Ich glaube, dass an unseren Schulen gar nicht so viel falsch läuft. Ich sage Ihnen auch warum, weil ich bin mittlerweile, meine ältere Tochter ist 16, ich bin also jetzt mittlerweile seit über 10 Jahren im Schulbetrieb und ich bin eine engagierte Mutter, ich bin immer Elternvertreterin, ich bin immer in der Gesamtelternvertretung, ich bin immer eng in der Zusammenarbeit mit Schulleitungen und ich erlebe zu 80% unglaublich engagierte Lehrer. Was unser Problem ist, ist, dass unsere Zusammenarbeit zwischen Lehrern und Eltern nicht funktioniert. Wir vertrauen den Lehrern nicht. Wir behandeln sie zum Teil wie zu langsame Kellner, wenn im Dialog. Und das geht nicht. Also man braucht ja nicht dieses Respektbild, was ich aus der Türkei kenne, ja, wo Lehrer gleich auf den Sockel gestellt werden. Aber so ein bisschen Vertrauen und ein bisschen Unterstützung nach dem Motto, wenn dir der Herr so und so oder der Frau, die Frau so und so gesagt hat, dass du das nicht richtig gemacht hast, dann beschwer dich nicht bei mir und ich werde bestimmt nicht zum Lehrer gehen, sondern klär das mit deinem Lehrer selber. Lerne bitte den Dialog mit deinem Lehrer zu suchen. Vertrauen in die Ausbildung, in die Arbeit der Lehrer zu stecken. Wenn da was schief geht, ist es ja gut, dass wir einen Rechtsstaat haben, mit dem man sich wehren kann. Aber wenn mir heutzutage schon Eltern erzählen, dass sie sich gegen eine 5 mit einer Klage wehren, dann denke ich mir, Leute, entspannt euch doch bitte mal. Arbeitet mal mit den Lehrern zusammen. Vor allen Dingen, so viel wie die meckern, sollten sie sich mal in der Schule engagieren. Aber die meisten, es gibt einen Großteil Eltern, die kenne ich nicht. Die kommen nicht zu Elternabenden, die kommen nicht zu Veranstaltungen, sind aber wahnsinnig schnell dabei, sich darüber zu beschweren, wie es denn ein Lehrer wagen kann, schon wieder krank zu sein.
Nicht ausgewogen.
Das Verhältnis ist da nicht ausgewogen an der Stelle. Und meine Tochter darf an unserem Abendbrottisch nicht über einen Lehrer meckern. Weil ihr sage, der möchte ich bitte, dass du mit dem Lehrer respektvoll umgehst. Du darfst darüber schimpfen, wenn du dich nicht wohlfühlst. Und du darfst mir erklären, worum es geht. Aber ich möchte nicht von dir hören, die Frau so und so ist blöd oder der Herr so und so ist blöd. Ein Lehrer ist nicht blöd. Das steht dir nicht zu. Du bist gerade mal 14. Du wirst bitte respektvoll über Lehrer reden. Ist das jetzt spießig? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist das, was wir unsere Kinder lernen müssen.
Welche Hoffnung haben Sie denn für die Zukunft? Oder sieht das jetzt ganz düster aus?
Also, wenn man kritisiert, soll man ja auch konstruktiv sein. Ich stell mir beispielsweise vor, dass wir uns über das Finanzierungssystem an den Hochschulen mal Gedanken machen müssen. Wir werden weitgehend bezahlt an der Anzahl der Studenten, die wir aufnehmen. Also können wir nicht auf Studenten verzichten, ja, weil wir unseren Haushalt ja haben müssen. Ich denke, dass Hochschulen auch anders bewertet werden müssen. Nicht nur an Masse von Studenten, zum Beispiel aber auch an der Innovation, die sie bringen, an der Praxisnähe, die sie bringen, an den Partnern, die sie holen. Beispielsweise auch an der Frage, mit welchen alternativen Methoden sie beispielsweise arbeiten. Ich glaube, dass wir an den Hochschulen ein größeres Belohnungssystem für innovative Arbeit brauchen. Wenn innovative Arbeit nur bedeutet, dass du es einfach zusätzlich machst, und dass am Ende trotzdem es nur darauf ankommt, wie viele Studenten in deine Vorlesung gehen, reicht das nicht aus.
Wie könnte die innovative Arbeit gemessen werden? An welchen Punkten?
Wir müssten zum Beispiel gucken, ob man eine Anzahl von Praxiskontakten oder beispielsweise Kooperationen, die man mit anderen Hochschulen bringt, ob man beispielsweise die Frage der Neugestaltung von Studiengängen bewertet. Also da gibt es bestimmt Methoden über die Betriebswirte und Volkswirte. Sie wissen, wir Juristen haben es nicht so mit Zahlen. Ja.
Hatten Sie gesagt, ja.
Hatte ich gesagt, ja. Meine ich auch so. Also, dass man da tatsächlich Mittel und Wege finden könnte. Da müssten Sie mal mit Präsidenten von Hochschulen sprechen. Da hätte mein Präsident Ihnen bestimmt einiges zu erzählen dazu.
Jetzt machen Sie Ihren Job, wie ich schon sagte, schon über mehrere Jahrzehnte und haben mit Sicherheit auch bildungspolitisch, politisch so das ein oder andere Versprechen schon gehört, was sich ändern könnte. Gucken wir auf die mögliche neue Regierung aus CDU und SPD. Ich habe mal nochmal so ins Wahlprogramm geschaut. Bei der CDU waren dann so Punkte in Sachen Bildungspolitik, Deutschland-Abi, frühe Social-Media-Nutzung von Kindern sieht man kritisch. Berufliche und akademische Bildung sind gleichwertig. Bei der SPD stand dann drin der Grundsatz Aufstieg durch Bildung. Zur Finanzierung der Bildungsprojekte sollen Erbschafts- und Schenkungssteuer reformiert werden. Jetzt wissen wir allerdings auch, wenn sich die Regierung gerade so findet, dass es ohne Kompromisse nicht geht. Das heißt, es wird wahrscheinlich ganz viel von dem, was man sich schön vorgenommen hat, auf der Straße liegen bleiben.
Also zunächst einmal kann ich aus dem, was Sie mir jetzt vorgelesen haben, doch keine konkrete Vorstellung machen, was man sich überhaupt vorgenommen hat.
Es tut mir leid, das liegt weniger an mir.
Also es ist tatsächlich, ich finde mal, es ist immer so, alle erzählen mir, ja, sie wollen was für die Bildung tun. Und wenn man dann mal sagt, ja, was denn? Ja, jetzt könnte man sagen, ja, ihr kriegt Geld. Aber darum geht's ja nicht allein. Es geht ja tatsächlich um auch strukturelle Diskussionen, die wir führen müssen. Und es geht auch um die Frage beispielsweise, wie ich dieses Berufsbild wieder attraktiver mache. Und es geht auch um die Frage, wie ich beispielsweise an den Hochschulen mehr Flexibilität schaffe beispielsweise. Da gibt es tausend Sachen, über die wir reden können. Nur mir zu sagen, Bildung, Aufstieg durch Bildung und was war das andere, was die CDU, ist auch wurscht.
Dass die Erbschafts- und Schenkungssteuer reformiert werden soll, zugunsten der Bildungspolitik.
Also mir als Bildenden ist es doch völlig wurscht, woher das Geld kommt. Ja. Und mir ist es doch auch gleichgültig, mit welchen politischen Zielen Bildung verbunden wird. Für mich ist es wichtig, dass bitte nicht jedes Mal an der Bildung herum experimentiert wird im föderalen System. Dass nicht jeder Landespolitiker versucht, mit einer Schulreform seine Legende zu bauen, also sein Erbe zu festigen, sondern dass man mal ein bisschen in die Arbeit von Lehrenden auf allen Ebenen, angefangen vom Kindergarten bis zur Hochschule, da mal ein bisschen vertraut.
Jetzt haben wir allerdings dann auch erfahren im Wahlkampf, dass Bildungspolitik jetzt nicht das Top-Thema war
bei der bedauerlicherweise.
Bei der Weltlage, die wir momentan haben, mit Krisenherden in verschiedenen Ecken, weiß man ja dann wahrscheinlich auch, dass es nicht ganz oben auf der Prioritätenliste der neuen Regierung steht.
Bildung ist doch wirklich völlig unabhängig von irgendwelchen Tendenzen immer wichtig. Ich kann natürlich immer Argumente finden, warum Bildung nicht das sein sollte, womit ich mich beschäftige. Aber beschäftige ich mich nicht mit Bildung, sind die langfristigen Folgen politisch, sozial und finanziell deutlich höher, als wenn ich einfach mal mir einmal im Jahr Gedanken darüber mache, wie viel Zeit und Geld investiere ich in dieses Thema.
Wir gucken mal so ein bisschen auf die Reaktion unserer Hörerschaft. Jürgen Amstfeld aus Mannheim hat geschrieben, ich finde Ihre heutige Sendung sehr interessant. Allerdings bin ich, was die Sendung angeht, Quereinsteiger und hätte gerne nochmal den Buchtitel gewusst. Da können Sie helfen, Ab morgen im Handel.
Genau, Akademlich heißt das Buch. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie sich damit beschäftigen.
Und es gibt auch schon andere Hörerinnen und Hörer, wie wir eben gesehen haben oder wie ich hier gelesen habe, die das Buch schon bestellt haben. Also auch das geht. Man muss nicht ins Geschäft laufen, sondern es geht auch so. Hubert hat geschrieben, endlich mal jemand, der das ausspricht, was ich schon lange denke. Ich bin kein Akademiker, sondern Maloche mit den Händen und schlage seit Jahren in die Kuhle. Keiner will mehr was arbeiten, aber am liebsten viel Kohle scheffeln. Weiter so, Frau Gülber-Peischer. Das spricht wahrscheinlich dann genau das auch an, dass Sie sagen, es muss nicht jeder auf die Hochschule gehen, das Handwerk sollte genauso gepflegt werden zum Beispiel.
Ja, unbedingt. Und vor allen Dingen, dass man auch als Akademiker arbeiten muss. Also der akademische Abschluss heißt nicht, dass ich deshalb unbedingt Geld verdienen muss, mit nichts tun, sondern dass auch ganz viele Akademiker 60, 70 Stunden Wochen haben und davon nicht 12 Stunden in der Woche Mittagessen gehen.
Nadja aus Ellwangen hat geschrieben, so erfrischend ehrlich, muss die ganze Zeit nur lachen. Die erzählten Beispiele sind null überzogen und Frau Gülber-Peischert regt sich zu Recht auf. Wann ist es in unserer Gesellschaft so selbstverständlich geworden, dass ich mir nichts mehr erarbeiten muss? Einen offiziellen Kipppunkt mit einem Datum gibt es ja wahrscheinlich nicht.
Nein, tatsächlich nicht. Aber ich glaube, dass das eben auch ganz viel mit Klischees zusammenhängt, die wir transportieren. Überall, nicht? Also Anwälte tragen schicke Anzüge und sind selten mal zu Gericht, um dann den Richter zu überzeugen. Ärzte laufen durch Gänge und haben eine Gefolgschaft. Ich glaube, wir fangen zunehmend an, Berufe nicht mehr ehrlich zu sehen, wie viel Anstrengung dahinter steckt, sondern wir arbeiten viel mit Klischees. In meinem Beruf ja genauso.
Und wir lassen uns wahrscheinlich auch dann viel ablenken oder sehr ablenken durch Klischees, dass der Architekt im feinen Rollkragenpullover rumläuft, der Arzt das schnelle Auto vor dem Hospital stehen hat, was ja dann auch eine Rolle spielt.
Exakt.
Dann habe ich hier noch Stefan aus Konstanz, der schreibt, was können Sie von einem Studenten denn erwarten, von einer Studentin, deren Helikoptereltern ihm oder ihr das ganze Leben lang erklärt haben, dass sie Gottes Geschenk an die Menschheit und wahrscheinlich hochbegabt sind. Diese Studenten erwarten doch genau das, dass sie ohne Arbeit, aber mit Cum Laude durch das Studium marschieren und dann den ihnen zustehenden Platz einnehmen. Das trifft genau die Kerbe, die Sie auch ansprechen, dass man von ganz vielen Selbstverständlichkeiten ausgeht. Und es geht ja gar nicht darum, seine Kinder nicht zu lieben, aber das Leben findet halt nicht nur in der Familie statt.
In meinem Leben sind meine Kinder Gottes Geschenk an meinen Mann und mich. Und sie sind das Beste und Tollste in unserem Leben. Aber trotzdem müssen sie sich ihren Platz da draußen verdienen. Und da kann ich Ihnen nicht helfen. Nicht in dem Sinne, dass ich Ihnen alle Probleme aus dem Weg räume. Eine liebe Freundin von mir nennt diese Eltern Curling-Eltern von diesem Sport. Wissen Sie, wo man dieses
wegwischt? Wo man den Weg vorpoliert, damit es reibungslos geht.
Genau. Aber der nicht vorpolierte Weg ist der einzige Weg, in den Jugendliche Resilienzen entwickeln können. Sie müssen Enttäuschungen erleben. Sie müssen Niederlagen erleben, damit sie stark sind, für die tatsächlichen Herausforderungen.
Und bevor der erste Sportkritiker sich meldet, mit dem Schrubben beim Curling wird nicht poliert, fällt mir gerade ein, sondern das Wasser weich gemacht, dass der Stein bremst, aber die Richtung auf jeden Fall 1A vorgegeben wird. Roland aus Gerling hat geschrieben, als Gymnasiallehrer teile ich die Aussagen von Frau Sümrüt-Gül bei Peischert hinsichtlich der Haltung und der heutigen Schüler und Studierenden. Es ist unerträglich, wie ursprüngliche Tugenden wie Pünktlichkeit, Aufmerksamkeit, Höflichkeit, Freundlichkeit mit Füßen getreten werden. Man erwartet, alles auf dem Silbertablett serviert zu bekommen, ohne selbst etwas leisten zu wollen. Und trotzdem möchte ich an dieser Stelle nochmal deutlich machen, dass sie gerne mit den jungen Menschen zusammenarbeiten, weil sonst der Eindruck hier entstehen könnte, dass ihnen das alles so auf die Nerven geht, dass man sich fragen könnte, warum macht die Frau das?
Eben deshalb, weil ich junge Menschen heute noch spannend und toll finde und weil es einen großen Teil von jungen Menschen gibt, die auch jede Förderung, die sie bekommen können, verdienen. Aber wir deshalb umso ehrlicher sein müssen in Mitteln, in Zeiten mit begrenzten Mitteln kann ich nicht jeden fördern, sondern dann sollen die gefördert werden, die förderungswürdig sind. Und akademische Ausbildung ist ein Privileg, keine Selbstverständlichkeit.
Sümrüt Gülbay-Peischer zu Gast in SWR1. Leute, vielen Dank fürs Kommen.
Vielen Dank für die Einladung.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.